Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Eine Meeresbiologin.
Deine historische Lieblingsgestalt?
Gertrude Bell.
Welchen Lieblingsartikel hast du in der DSGVO?
Artikel 5.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute wieder mit einem DSK-Extra. In regelmäßigen Abständen spricht der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg und Vorsitzender der Datenschutzkonferenz 2026, Prof. Dr. Tobias Keber, mit seinen Kolleginnen über Datenschutz vor Ort und über die Datenschutzkonferenz, kurz DSK. Heute zu Gast Dagmar Hartke. Sie ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg. Es ist der 11. August 2026. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen, liebe Dagmar Hartke.
Ja, hallo.
Ja, wir gehen heute also nach Brandenburg. Und die ersten Fragen, die sind ja immer zu Mensch und Dienststelle, liebe Dagmar. Wir machen das heute online und fragen jetzt also, wo erreichen wir dich? Direkt am Arbeitsplatz oder bist du unterwegs?
Ich sitze hier direkt in meinem Büro am Arbeitsplatz.
In deinem Büro, und dann ist immer die nächste Frage, was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust? Also wo genau finden wir deine Behörde?
Meine Behörde finden wir ziemlich im Grünen. Ich sitze im kleinen Kleinmachnow, deswegen Kleinmachnow, in sehr kleinen roten Backsteinhäusern. Wir haben drei Häuser und ein viertes etwas anderes architektonisch mit Bäumen und Wildschweinen vor der Tür.
Diese Wildschweine, das weiß ich, weil du das gerne erzählst, die trefft ja auch regelmäßig, wenn man spät aus dem Büro kommt, stimmt's?
Die Gefahr besteht zumindest, weil die Robben natürlich unterwegs sind und solche Liegenschaften des Datenschutzes als Refugium nutzen.
Großartig. Wir haben jetzt 16 Uhr. Normalerweise an deinem Arbeitstag, was liegt da gerade zu dieser Zeit auf dem Schreibtisch, so um 16 Uhr, oder habt ihr Jourfixe?
Also typischerweise 16 Uhr wäre ich jetzt, das habe ich vorgezogen, an der Postbearbeitung. Noch sehe ich die komplette Eingangspost.
Ah ja, okay. Das heißt Post, genau. Ich schiebe das auch immer, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Dann kann man sich dann diesen Dingen widmen. Arbeitsplatz, Standardarbeitsplatz. Wie sieht das eigentlich bei dir in der Behörde aus? Seid ihr insoweit souverän? Gibt es da Ansätze? Wie ist da die Debatte in Brandenburg?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Wir sind teils. Also wir sind im Gegensatz zu vielen anderen Beauftragten nicht komplett bei unserem IT-Dienstleister des Landes, sondern haben da nur Teile und haben eben auch noch Server im eigenen Haus. Insofern sind wir teilunabhängig. Allerdings muss ich zugeben, auch wir werden die elektronische Akte einführen und das wird aus finanziellen Gründen jetzt die elektronische Akte der Landesregierung werden. Die ist erprobt, die bekommen wir dann kostenlos gestellt und dadurch werden wir natürlich ein Stück weit abhängiger und unabhängig sind wir in der Auswahl teilweise, wie wir Technik betreiben, aber nicht so komplett. Also Microsoft komplett umgehen als Beispiel geht auch bei uns nicht. Ich hätte es gern anders, aber ich gebe zu, im Moment ist eher der finanzielle Druck da, dass wir diese Akte nehmen müssen und auch, dass wir in der Lage sein müssen, wenn wir keine IT-Kräfte mehr bekommen, die im Haus selber Sachen machen, uns eben direkt zum Dienstleister begeben können müssen. Alles andere ist in der heutigen Zeit verantwortungslos.
Mal noch ein ganz anderes Thema. Gut, zur IFK kommen wir nachher nochmal in einem gesonderten Blog. Aber deine offizielle Bezeichnung, Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht, so heißt im Grunde genommen die Informationsfreiheit bei euch, können wir vielleicht nachher nochmal vertiefen. Aber in dieser Rolle bist du seit 2005 tätig. Das ist also wirklich eine wahnsinnige Erfahrung, über die du verfügst. Hast also viel gesehen, viel erlebt rund um Einführung der DSGVO. Du hast auch miterlebt, dass die Aufsicht über die nicht öffentlichen Stellen in deinen Verantwortungsbereich gewandert ist. Und jetzt haben wir zum Teil eine Debatte, die in die genau gegengesetzte Richtung geht. Wie nimmst du das wahr mit deinem ganzen Erfahrungsschatz?
Naja, wir selber haben im Jahr 2010 vom Innenministerium die Aufsicht über den sogenannten privaten Bereich übernommen. Und wir haben davor ewig dafür gekämpft. Also seit ich hier war, hatten wir angeregt und gesagt, das ist Unsinn, das zu trennen. Denn natürlich gibt es bestimmte Einrichtungen. Und wir haben damals immer die Krankenhäuser in den Mittelpunkt gestellt. Die gibt es sowohl öffentlich-rechtlich wie auch privat organisiert. Und genau das wird, wenn man das mal überträgt, es war damals Unsinn, die Aufsicht geteilt zu haben, weil man sich ja auch irgendwie nicht abgesprochen hat zu den damaligen Zeiten. Man hat das dann irgendwo für sich gemacht. Wir waren gegeneinander gesetzt, Dunkelkammern. Und ich glaube, das würde heute, wenn die Bundesbeauftragte und später der Bundesbeauftragte den privaten Bereich umfassender übernimmt, nichts anderes werden. Es ist nie eine komplette Übernahme. Wir haben die Krankenhäuser. Wir haben zum Beispiel Diskussionen, Videoüberwachung im geschäftlichen Bereich. Wir haben die Privatleute. Es wird immer irgendwo so eine Trennung geben, wo man sagt, ja, und wie stimmt ihr euch ab? Da sehe ich im Prinzip so den Schritt nach hinten, was wir geschafft haben, zusammenzubringen in einem Bundesland. Und da bin ich auch Föderalistin, ginge dann verloren zu Lasten von neuen komplizierten Abstimmungen, die dann ein BFDI mit allen Bundesländern auch seinerseits machen müsste. Und ob das Entbürokratisierung ist, weiß ich auch nicht. Wir kommen ja nachher noch zu etwas, was, glaube ich, total wichtig ist, nämlich zur Datenschutzkonferenz.
Ja, und auch zur IFK. Genau. Wie bist du denn eigentlich zum Datenschutz beziehungsweise und dann auch zum Recht auf Akteneinsicht gekommen?
Naja, zum Datenschutz bin ich, sagen wir mal, vorgesagt zufällig gekommen. Im schönen Jahre 1994 hatte ich hier eine Beamtenprobezeit gemacht bei der Innenverwaltung des Landes Berlin. Ich komme also so gesehen ausbildungsmäßig via Berlin. Und irgendwann hatte man das Gefühl, die spannenden Stellen, die gehen so langsam verloren. Und dann hatte ich beschlossen, mich vor Beendigung der regulären Probezeit schon mal zu bewerben. Ich habe dann mich auf eine Stelle beworben von Berliner Datenschutzbeauftragten, wo es Arbeitsgebiete gab, die ich spannend fand. Das waren zum Beispiel Justiz, finde ich total spannend. Das ist also ein Bereich, wo ein bisschen Herzblut drin hängt. Und dann hingen da noch so viele Bereiche dran, man glaubt es heute nicht, wie Wirtschaft, Verkehr, Finanzen. Der Zufall wollte das, dass ich nach dem Bewerbungsgespräch dann nicht so schnell zu Hause sein konnte, wie ich eine Zusage hatte. Und bin dann, das durfte ich, schon zum Datenschutz gewechselt, während ich noch in der Probezeit war. Und immerhin bin ich in Berlin da 11 Jahre gewesen, bevor ich Beauftragte wurde. Und innerhalb meiner Berliner Zeit hat Berlin das erste Informationsfreiheitsgesetz mit dem Namen dann verabschiedet. Also Brandenburg gab es davor, aber hatte ja einen anderen Namen. Und so kam ich dann auch dazu, dass ich das auch bearbeiten durfte und die ersten spannenden Fälle in Berlin hatte und da auch Prüfungen vor Ort hatte. Ich erinnere mich noch, dass ein jetzt irgendwann Abgeordneter gewordener Herr promovieren wollte und eine Privatisierung eines Berliner Unternehmens als Grundlage nehmen wollte. Und da hatte dann die Finanzverwaltung gedacht, nee, also das kriegt er nicht zu sehen. Ich bin dann mit einem Kollegen wirklich hingefahren und die haben uns auch gezeigt, warum. Sie hatten eine Wand voller Akten und haben gesagt, das können wir auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse hin gar nicht prüfen. Und wir haben das damals wunderbar gelöst, weil wir sagten, naja, gibt es nicht irgendwo einen Kompromiss? Der Herr will bestimmt nicht alles lesen. Das wird ja auch für ihn zu viel. Kann man nicht mit ausgewählten Fragen auch ausgewählte Ordner zur Verfügung stellen? Und siehe da, das hat geklappt. Promoviert hat er nicht mehr, aber wir haben eine erste Lösung gefunden für so einen Fall, wo wir wirklich vor Ort waren. Es hat richtig Spaß gemacht.
Praxisgerecht vor Ort, ja. Momentan, wenn wir mal schauen, was bei euch oder bei dir auch auf dem Schreibtisch liegt, was beschäftigt deine Behörde zurzeit schwerpunktmäßig, also sowohl im Datenschutz als auch bei der Akteneinsicht?
Also im Datenschutz, muss ich sagen, ist wirklich zu einem Riesenschwerpunkt die künstliche Intelligenz geworden und da insbesondere der öffentlich-rechtliche Bereich. Wir haben also selber jetzt im Moment laufen eine Abfrage bei den Kommunen, was eingesetzt wird, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen mal einen konkreten Überblick haben und sind eben an etlichen Stellen in der konkreten Beratung. Ziel ist es einfach, die nicht loslaufen zu lassen, sondern uns einzumischen und da vielleicht auch zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Rechtsgrundlagen sind auch noch ein Thema. Da bemühe ich mich im Moment drum, weil wir aus Hamburg LL Moin eben auch eingeführt haben und ich gesagt habe, wir brauchen aber auch eine Rechtsgrundlage, die soll geschaffen werden, also KI auf jeden Fall. Was im Moment auch ein ganz großes Thema in Brandenburg ist, ist die Novellierung des Brandenburger Polizeigesetzes. In diesem Bereich kommt ganz viel auf uns zu, wo wir natürlich nicht außen vor sind im Vorfeld. In Brandenburg hatten wir immer das Glück, dass wir Gesetzesänderungen wirklich am Bundesverfassungsgericht orientiert gehabt haben. Wir sind nie aufgehoben worden. Das ist ein Privileg. Und jetzt kriegen wir auf einen Schlag alles, was wir bisher nicht hatten. Und spannend wird es halt, wie es umgesetzt wird. Und ich darf jetzt also erwarten, dass im Herbst, so Ende September ist jetzt der neue Termin, der wurde verschoben aus Gründen des Umfangs, weil wir in Brandenburg auch etwas machen, was auch, finde ich, fast einzigartig ist. Wir werden unserem Polizeigesetz eine neue Struktur geben, denn die alte Struktur ist nicht mehr lesbar gewesen. Mit den ganzen Änderungen immer wieder was reingefügt zu haben, Definitionen habe ich bei jeder Anhörung moniert, dass die Anwendbarkeit immer mehr leidet. Und dieses Mal hat man tatsächlich nicht nur gesagt, wir ändern inhaltlich, sondern auch strukturell. Das wird natürlich echt das Riesenprojekt. Also das beschäftigt uns im Hause durchaus im Hintergrund. In der Informationsfreiheit muss ich ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, dass ich als Vorsitzende der Konferenz natürlich im Moment die Themen von draußen, also Bundes-IFG und Co., kritische Infrastruktur habe, ist es da eher Business as usual. Abgesehen davon, das ist natürlich nicht usual, dass wir alle 2 Jahre das internationale Symposium auf den Weg bringen, was am Ende des Monats September dann ansteht, am 28. am Tag, internationalen Tag der Informationsfreiheit. Und da laufen natürlich auch die Vorbereitungen.
Viel zu tun als Vorsitz. Ja, kommen wir nachher nochmal drauf zurück zur IFK. Polizeirecht, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Da gibt's Updates, die ja auch bei uns diskutiert werden, auch mit KI und biometrischer Fernidentifikation und Ähnlichem. Was würdest du sagen, ist das lokal Besondere an eurer Behörde? Vielleicht jetzt abgesehen von den Wildschweinen, das finde ich ist schon recht besonders, aber wo würdest du sagen, das ist so ein Spezifikum?
Naja, wir haben es immer so empfunden, dass wir etwas abgeschoben sind. Ich meine, der Name Kleinmachnow zeigt ja schon, wir sind nicht in der Landeshauptstadt Potsdam. Und mein Bürgerverständnis ist, dass Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Verantwortlichen, es einfach leichter haben sollten. Und für die Bürgerinnen und Bürger gilt das ein Stück weit mehr, bei ihrer Aufsicht mal vorbeizukommen. Also auch einfach mal zu klingeln und eine Beratung für Ort mitzumachen. Dadurch, dass wir von Anfang an hier in Kleinmachnow mit Gründung der Behörde etabliert wurden, am Anfang mit einem Haus, inzwischen mit 4 plus einem halben Haus etwa, sind wir weiter abseits. Wir sind nicht am Ohr dessen in der Landeshauptstadt, was man hören sollte. Das ist, glaube ich, in Deutschland neben Bremen, die auch eben in Bremerhaven sitzen, lokal einzigartig, wenn es also um die Belegenheit geht.
Ja, direkt am Puls sein, ne? Das wäre das Beste. Und eigentlich muss man in der Fußgängerzone stattfinden. Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Mitarbeitende hast du?
45.
45 VZS, wie man so schön sagt. Ja. Wie ist aus deiner Sicht die Zusammenarbeit mit der Politik? Also das frühe Einbinden hast du ja auch schon mal an einer Stelle erwähnt. Wie klappt das bei euch?
Also spannend finde ich, dass wir mit der Arbeitsebene der Ministerien eigentlich immer einen per se guten Draht gehabt haben. Das sind einfach eingeführte Dinge. Man kennt sich über Jahrzehnte und macht das auch miteinander. Und mit allen Wechseln der Politik, also Minister, Ministerin wechseln, merkt man das zum Beispiel bei den typischen Gratulationen, die du auch kennst. Wir gratulieren, sagen, man muss mal in ein Gespräch gehen, weil es gemeinsame Themen gibt. Und als ich angefangen habe, haben eigentlich alle Ministerinnen und Minister dieses Gespräch geführt, samt Ministerpräsidenten. Und heute ist es so, dass ich letzten Endes sagen kann, wenn ich das mit 2 Dreien führe, bin ich ein Erfolg. Das ist immer das Ministerium des Innern. Die haben natürlich ein Interesse, weil wir am meisten miteinander zu tun haben. Und heute bin ich im Bildungsministerium gewesen. Mit dem machen wir auch mehr. Mit denen habe ich eigentlich auch immer gesprochen. Und dann verläuft es sich auch schon. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere, weil das sich kennenlernen, teilweise kenne ich natürlich wegen der Jahrzehnte die jetzt handelnden Personen, wenn sie aus dem Landtag kommen und ich sie von dort noch kenne, sind sie für mich nicht neu, aber in der Rolle halt. Und ich finde es wichtig, so ein Gespräch zu führen und auch zu sagen, wenn irgendwas ist, wir sollten reden. Und das wurde eben immer weniger, was ich sehr traurig finde, weil das auch heißt, wir spielen nicht so die große Rolle. Also das zu Politik bin ich nicht ganz glücklich mit.
Ja, ich glaube, den Eindruck, es wird weniger. Ja, es ist die grundsätzliche Rolle des Datenschutzes scheint ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung oder Debatte ja vielleicht nicht mehr so priorisiert zu werden wie 2018, 2019, 2020. Das beobachte ich auch und ja klar, besorgt natürlich zum Teil auch, ne, weil der Grundrechtsschutz ja nicht auf einmal weniger wichtig würde. Ja, vielleicht schauen wir mal, neuer thematischer Block, dein Blick auf die Datenschutzkonferenz. Also wir haben zwei große Konferenzen, einmal die Datenschutzkonferenz, also die meisten Hörenden kennen das auch schon, weil dazu haben wir ja auch schon viele Folgen gemacht. Und dann gibt es sozusagen die kleine Schwester oder große Schwester, ja, nicht wertend gemeint, die Konferenz rund um Informationsfreiheit, also es gibt ein Pendant, die IFK. Jetzt gucken wir vielleicht erstmal auf die DSK. Wie ist da dein Blick drauf? Da hört man manchmal, vor allem auch von außen, ja, da gibt's ja so kleinteilige Abstimmungsprozesse und ja, Föderalismus, ja, schon, aber muss das denn immer so kompliziert sein? Wie blickst du da drauf?
Naja, ich erlebe diese Datenschutzkonferenz ja nun auch länger als diese über 20 Jahre, die ich Beauftragte bin, weil ich vorher stellvertretende Datenschutzbeauftragte in Berlin mit war und dann schon mitgefahren bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wir können total stolz auf die Entwicklung der Datenschutzkonferenz sein, weil sie tatsächlich von einer Konferenz, wo eben sehr viele unterschiedliche Charaktere unterwegs waren, die auch nicht immer so viel Rücksicht auf sich genommen haben, weil sie sich dahin entwickelt hat zu einem echten Team. Und ich würde sagen, die Datenschutzgrundverordnung hat dort mit ihren Notwendigkeiten mehr miteinander zu agieren und eben auch der Forderung, hier arbeitet einheitlich, sehr viel dazu beigetragen. Erstmal die Tatsache, dass wir eine Geschäftsordnung uns selber gegeben haben, wo ich durchaus auch eine Anstoßende mit war. Also lange hieß es, brauchen wir nicht. Und dann haben wir uns auf diesen sehr mühseligen Weg begeben. Das ist ja auch nicht einfach, eine erste zu entwickeln und das auszudiskutieren. Finde ich, ist erstmal ein Zeichen, ja, wir haben verstanden, wir müssen uns organisieren. Und was auch von mir als vorbildlich angesehen wird, was manche auch abgucken könnten, der Jofix, den wir haben, das bedeutet jeden Montag eine Stunde Austausch, die erstmal dienen sollte der allgemeinen Information, was passiert wo, die müssen wir erstmal haben. Und dann auch inzwischen leider notgedrungen auch versucht, Themen zu bewegen, weil wir eben alle zusammenkommen, ist was wirklich Außergewöhnliches. Das macht der Föderalismus. Ansonsten glaube ich nicht, dass man sich so strikt trifft und ist eigentlich etwas, was zeigt, wir sind in der Lage, uns zu organisieren. Dass wir so viele Fragen haben, liegt, glaube ich, auch an der Politik, die dieses Klein-Klein von uns will. Und an der wahnsinnigen Flut an Themen, die in der Vergangenheit, in den Anfängen gab es diese Flut an Themen nicht. Alleine schon die technische Entwicklung. Als ich angefangen habe, gab es gar kein Internet. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und heute reden wir über künstliche Intelligenz und die Übernahme möglicherweise von künstlicher Intelligenz der Dinge, das eigene Handeln. Das heißt, da sieht man schon, mit was wir es zu tun haben. Andere haben diese Themen nie so geballt wie wir, aber wir haben sie. Und deswegen denke ich, wir haben eine tolle Entwicklung und arbeiten permanent an uns, was andere sich durchaus zum Vorbild nehmen könnten.
Ja, kann ich bestätigen. Also auch vor allem die Bedeutung des Montags, die tatsächlich mit einer Blitzrunde, der Austausch, ja, den ich persönlich auch sehr schätze. Vielleicht jetzt rund um das Thema Organisation und Stuttgarter Impulse und vielleicht auch zu einem Vorschlag aus Hamburg, eine Bundesratsinitiative, die jetzt ja demnächst im Kabinett, ich glaube am 26.8. Thematisiert werden wird auf Bundesebene. Da gibt es also Vorschläge, wie man ja weiter verfährt mit der DSK. Bei dem Hamburger Vorstoß ist das ein, ja, ich sag mal, Mehr-Punkte-Plan, ohne jetzt in alle Details zu gehen, aber eine große Rolle. Und da frage ich dich auch als diejenige, die mit dem Vorsitz AK Verwaltung da ganz besondere Expertise natürlich hat. Also eines dieser Elemente, die da diskutiert werden, ist das Einer-für-alle-Prinzip. Was hältst du davon?
Ich finde das sehr richtig, das Einer-für-alle-Prinzip. Ich glaube, in Deutschland kranken wir daran, dass jeder so sein Ding macht und dass wir letzten Endes eben nicht den Mut haben, Verantwortung für alle zu übernehmen. Es ist immer schwer abzugeben. Also wir kennen das ja auch aus unseren eigenen Diskussionen. Wenn wir alle etwas prüfen, dann hat der eine hier noch was und da noch was. Aber auf der anderen Seite zeigt uns ja gerade der Europäische Datenschutzausschuss auch, da ist auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Meinungen unterwegs und es wird am Ende abgestimmt. Und dann haben wir uns daran zu halten, wenn wir Guidelines verabschieden, kann ich ja nicht mehr im Nachhinein sagen, hallo, ich habe doch immer gesagt, das gefällt mir nicht. Dann sind wir in einer Demokratie, wo ich mich dran halte, sodass man auch in solchen Situationen vielleicht manchmal hinnehmen muss, ich hätte es an der einen oder anderen Stelle anders gemacht. Aber so können wir Sachen gemeinsam bewegen, weil wir verlässlicher Partner werden, etwas praktisch abzusegnen, zu sagen, wir haben es geprüft und wir anderen stellen uns hinter den einen, der geprüft hat. Also anders werden wir in Zukunft auch nicht arbeiten können. Und wir fordern ja auch Standardisierung. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes, Standards zu setzen, wo sich andere anschließen. Heißt auch, jemand, der es anders machen möchte, muss dann sein eigenes Vorhaben auch aufgeben und sagen, okay, ich schließe mich an. Der Standard gilt jetzt auch für mich.
Vielleicht als letzter Punkt unter diesem Themenblock und auch wieder deinen Erfahrungsschatz befragend. Wenn wir über Datenschutz reden, haben wir zum Beispiel momentan die Debatte, es gibt ein Geschehnis, ein sehr schreckliches Geschehnis, CSD in Berlin, und im Zuge der Berichterstattung erleben wir dann, dass es dann durchaus dann zum Teil mal heißt, naja, mit weniger Datenschutz könnten wir schneller ermitteln. Ich vereinfache jetzt sehr stark, aber das liest man dann ja zum Teil. Datenschutz ist Täterschutz. Ist das etwas, was du über die ganzen Jahre immer mal wieder beobachtet hast? Oder wird das, nimmt das zu, diese Art von Argumentation? Die gibt's auch bei der Informationsfreiheit, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Aber beim Datenschutz sehen wir das ja auch sehr häufig.
Also man muss ganz ehrlich sein, dass es dieses typische Stereotyp Datenschutz ist Täterschutz ja immer gegeben hat. Und wir leben heute doch in einer Zeit, die nicht mehr vergleichbar ist in jeglicher Hinsicht. Ich denke mal, dass die Anschläge, die wir täglich erleben, auch mit denen wir fast immer schon rechnen müssen, natürlich eine neue Erfahrung sind und dass Politik dann sich sagt, ja, wir wollen Handlungsfähigkeit zeigen, das leuchtet mir schon ein. Traurig finde ich, dass dieses sich erst ein Stück zurücknehmen, zu sagen, so, liebe Leute, wir haben hier was Schreckliches erlebt. Wir analysieren jetzt erstmal ganz in Ruhe, wie hat es dazu kommen können? Welche Fakten sind im Hintergrund? Also an welchen Bausteinen müssen wir nachdenken? Und ich glaube auch, dass man an den Diskussionen sieht, zum Beispiel diese Diskussion Jugendstrafrecht, die ja sofort aufgekommen ist. Naja, wir müssen das abschaffen. Also Menschen, die jetzt erwachsen sind, dürfen dann nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn sie bestimmte Hintergründe haben. Es zeigt sich ja schon an der gesamtgesellschaftlichen Debatte, dass da doch nicht alle immer dieser Meinung sind. Und es wäre schön, dass man diese Meinungsvielfalt erstmal nutzt, um wirklich auch alle Pros und Kontras zu prüfen und nicht gleich handelt und sagt, wenn wir jetzt nicht sofort Gesetze justieren, die muss ich vielleicht gar nicht justieren, weil sie mir gar nichts bringen würden. Ich habe also in Brandenburg auch Ideen gelesen, zum Beispiel Führerscheinentzug für Gefährder. als Lösung, damit ein Gefährder kein Fahrzeug mehr mieten kann. Da habe ich auch gedacht, okay, verstehe ich nicht ganz, dann die Leute sind vernetzt, dann wird jemand anders gebeten, dieses Auto zu mieten und an das Auto zu kommen. Und das ist etwas, was dem Datenschutz natürlich überhaupt nicht gut tut, wenn eine Sekunde später gesagt wird, an der Stelle müssen wir auf jeden Fall justieren, weil alle immer denken, da hat die Politik recht.
Ja, wir kommen gleich nochmal zu einem Beispiel in der Informationsfreiheit, aber ja, es ist, man scheint es häufig zu beobachten, dass das also nach solchen Anschlägen thematisiert wird. Wir gehen jetzt nochmal in einen anderen Themenblock, die Blitzrunde. Also haben wir hier auch im Podcast, nicht nur in unserem montäglichen Jour fix. Also 10 kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Wir fangen an bei der 1. Welche Fehler entschuldigst du am ehesten?
Die unbeabsichtigten.
Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Eine Meeresbiologin.
Okay, das ja in ähnliche Richtung. Das hatten wir schon. Interessant, das ist interessant. Hatten wir schon häufiger. Deine historische Lieblingsgestalt?
Gertrude Bell. Für die, die wissen möchten, wer ist denn bitte diese Frau? Sie war im 19. Jahrhundert eine Frau, die in Oxford nicht nur Geschichte studiert hat, sondern sich dann als Forschungsreisende alleine aufgemacht hat in den Mittleren Orient. Und da zur Legende wurde und sie war auch noch Spionin.
Das ist äußerst spannend. Lieblingsheldin in der Wirklichkeit?
Da würde ich mal sagen, Dr. Rhoda Verheyen. Jetzt werden auch wieder alle fragen, wer ist das bitte? Meine heimliche Leidenschaft liegt im Umweltschutz und speziell im Klimaschutz. Und diese Dame ist Rechtsanwältin und hat mit ihrer Anwaltskanzlei und sie in Person die große Klimaschutzklage vor dem Bundesverfassungsgericht mitgewonnen, die heute herangezogen wird, wenn es um die junge Generation geht, die letzten Endes unter Klimaveränderungen leidet. Und das, finde ich, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und die bewundere ich sehr für diese taffe Art, diese Klage da gewonnen zu haben.
Ja, und Umweltrecht und Datenschutz, ne? Es geht um Nachhaltigkeit. Jetzt musst du bitte eine Lieblingstugend auswählen. Und es sind nur die klassischen, die hier zur Auswahl stehen. Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung oder Gerechtigkeit.
Da wähle ich dann, wenn es die klassischen sind, Gerechtigkeit, weil ich als Schülerin einen Kurs Recht und Gerechtigkeit gemacht habe in der Schule und deswegen Jura studiert habe.
Oh, ja, und hast du eine Antwort auf die große Frage, was gerecht ist jetzt?
Ja, habe ich ganz klar, es gibt keine Gerechtigkeit an sich.
Sehr gut, Gerechtigkeit. Wir müssen das eigentlich evaluieren am Schluss, ne? Das ist wahrscheinlich am öftesten genannt bis jetzt, also aus meinem Kopf raus, die Evaluation. Welchen Lieblingsartikel hast du in der DSGVO?
Artikel 5.
Was hast du am 15. Dezember 1983 gemacht?
Das kann ich fast genau sagen. Ich befand mich im Blauen Turm der Universität Göttingen, wahlweise, das weiß ich eben nicht mehr ganz präzise, in einem Hörsaal oder aber in der Cafeteria und habe es damals schlicht nicht mitbekommen, wie das Bundesverfassungsgericht das Urteil sprach.
Aber war das dann auch in der Diskussion in der Mensa oder? Also grundsätzlich als Thema jetzt nicht?
Also drumherum ein bisschen, weil es einen Göttinger gab, der sich hiermit engagiert hat. Und mein jetziger Mann hat diesen Göttinger kennengelernt, sodass er da mitbekommen hat, der war halt ein paar Jahre älter, dass der unter denjenigen war, die diese Klage mit angestrengt hatten. Ja.
Ja. Der wichtigste historische Erfolg des Datenschutzes?
Da würde ich das Bundesverfassungsgericht nennen, das mit seiner Entscheidung aus dem Jahre 2008 der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme einen wichtigen Meilenstein für unsere Arbeit gesetzt hat. Denn dieses quasi grundrechtsähnliche Recht brauchen wir immer wieder, wenn es um IT-Sicherheit geht, Online-Durchsuchung und Co. Und das war schon ein Meilenstein, weil mit sowas Tollem keiner gerechnet hatte.
Das Interessante an diesem Grundrecht tatsächlich, als es damals aus der Taufe gehoben wurde, habe ich auch gedacht, das ist krass, so was Hochtechnisches, ein Technikgrundrecht oder Computergrundrecht, wie das hatte ja verschiedene Namen dann, weil wer kann sie schon merken, Recht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist zu lang. Aber was ist denn daraus? Also klar, in der Fachbubble spielt es eine Rolle, aber hast du nicht auch das Gefühl, das ist mein Eindruck, dass es in der öffentlichen Debatte viel zu kurz kommt, dass es da ein eigenes Grundrecht für gibt?
Das tut es, wenn ich in Anhörungen gehe und zum Polizeigesetz wird das wieder der Fall sein. Da werde ich es wieder kräftig mit nutzen, weil es mir so wichtig ist. Aber tatsächlich in der Umsetzung der Realität wird es nicht so gewertschätzt und gewürdigt, wie das Bundesverfassungsgericht das vielleicht mal gehofft hatte. Aber trotzdem, hätten wir es nicht, stünden wir noch schlechter da.
Ja, so, dann gucken wir mal in die Zukunft, das wichtigste Thema im Datenschutz 2030.
Die Beschäftigung mit der Kombination künstliche Intelligenz und Ethik.
KI und Ethik hat uns auch schon im Podcast häufiger. Ja. Und abschließend die Nummer 10, dein Motto.
Tief durchatmen und weitermachen.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Und jetzt im abschließenden Themen-Special sozusagen wenden wir uns mal ausnahmsweise nicht dem Datenschutz zu, sondern der Informationsfreiheit. Denn du, liebe Dagmar, hast ja den Vorsitz der IFK in diesem Jahr. Da gab es auch schon eine Entschließung und da kommen wir nochmal zu dem Problem oder zur Frage zurück. Nach dem Anschlag auf die Berliner Stromversorgung, da war dann ja durchaus, waren die Argumente zu hören, ja, dieser Anschlag auf Kritis, das liegt alles an einem viel zu weit gefassten Informationsfreiheit. Da gibt es also Informationen, die dann auch hochsensibel sind. Und deswegen müssen wir jetzt ein Grundrecht scharf beschneiden oder gar abschaffen, je nachdem, wie man bestimmte Bestrebungen interpretiert. Ja, was hältst du von dieser Entwicklung und wie siehst du dich da in deiner Rolle als IFK-Vorsitzende?
Also die Entwicklung ist fatal, weil sie im Prinzip so der eine Baustein ist, den Informationszugang, die Informationsfreiheit zurückzubauen. Und ich habe mich also mit der Frage, kritische Infrastruktur, ist sie durch unsere Gesetze jetzt besonders gefährdet, durchaus näher befasst. Und wir haben uns hier im Hause auch die Mühe gemacht, ein wenig zu recherchieren, was wir zu den Definitionen in den verschiedenen Informationsfreiheitsgesetzen finden. Wir haben also die Begriffe innere und äußere Sicherheit, innere Sicherheit und öffentliche Gefahr. Das ist so das Konglomerat. Und dann entdeckt man Folgendes, was in der Öffentlichkeit auch, wenn ich es in Interviews sage, wird es immer nicht mit gedruckt. Dann findet man aus dem Jahre 2011 ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts, was klarstellt, dass unter diese Begrifflichkeiten die Infrastruktur des Staates komplett mitfällt. Also sehen wir, die Gesetze schützen mit ihren Regelungen die Infrastruktur. Wir haben in Brandenburg witzigerweise dann im Jahre 2014, drei Jahre später, mal ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes bekommen, der sich mit Auskunftsrechten befasst hat. Und der hatte dann diese schöne Entscheidung auch groß zitiert und das aufgezeigt, dass letzten Endes dieser Bereich geschützt ist. Und wenn man dann auch nochmal gräbt und in die Gesetzesbegründung des Bundes-IFG geht, kann man auch dort erkennen, dass es mit umfasst ist. Wie sieht die Situation aus, wenn man heute als Bösewicht kommt und sagt, ich will die kritische Infrastruktur schädigen und der Staat hat diese Daten, was ja gar nicht immer der Fall ist, denn viele Daten hat der gar nicht. Dann würde man den Antrag stellen, er würde abgelehnt. Wie ging es weiter? Würde dann ernsthaft ein Angreifer einen Widerspruch einlegen, warten, bis der bearbeitet ist, um dann Klage vom Verwaltungsgericht zu erheben. Wenn man jetzt die Gesetze ändert und solche etwas weitschweifenden Begrifflichkeiten nimmt, wo alles und nichts drunter fällt, das hat ja Berlin gemacht. Berlin hat ja dann am Ende mit einem ziemlichen Tempo sein Informationsfreiheitsgesetz geändert und jetzt ist es eine Regelung geworden, die viel Auslegung ermöglicht und wenig Rechtssicherheit gibt. Es wäre nicht anders. Der Antrag wird gestellt und es wird dann auf dieser breiten und uferlosen Grundlage gesagt, wird nicht stattgegeben. ich weiß nicht, Berlin den Widerspruch hat, wir haben ihn, Widerspruch und Klage. Ich will damit nur aufzeigen, wir hätten mit dem jetzigen Recht, was wir noch haben, null Chance, an die Informationen zu kommen. Aber es war natürlich ganz leicht. In Berlin hat dieses Stromkabel oberirdisch gelegen mit einer Wagenabsperrung, die wirklich seinesgleichen suchte, wo jeder praktisch das Kabel direkt streicheln und schneiden konnte. Und wer sagt, es war gefährlich, weil ich das irgendwie rausfinden konnte. Ich musste es nicht rausfinden. Wer da gewohnt hat, hat es gesehen. Ich musste mir noch nicht mal eine Mühe machen. Und das ist so das Ärgerliche, dass wir mit unseren Gesetzen und hier dem Zugangsrecht auf Informationen so vorgeschoben werden, weil man das Recht als solches nicht so schätzt. Und dann ändert man halt ganz schnell.
Tja, Wertschätzung von Grundrechten. Wie erlebst du die Debatte auf Bundesebene? War dann ja auch die Diskussion, was machen wir mit dem Bundes-IFG? Und dann gab es einen öffentlichen, ja, schon Aufschrei, kann man glaube ich schon sagen. Und dann gab es Signale aus der Politik, ja, machen wir doch nicht. Wie ist dein Eindruck? Können die Informationsfreiheitsrechtler an der Stelle aufatmen? Oder ist es ja schon angezeigt, weiterhin besorgt auf die Sache zu schauen?
Also ich glaube auf keinen Fall aufatmen. Ich denke mal, dass die mitgeteilten Änderungswünsche, dass man den Personenkreis der Antragstellenden begrenzt, dass man ein berechtigtes Interesse fordert, was ja sehr, sehr schwierig ist, ein vorher voraussetzungsloses Recht an etwas zu knüpfen, was sehr schwer auch definierbar ist. Und so einige andere Dinge, kritische Infrastruktur wollte man mit ändern. Man wollte ja nicht EU-Bürgerinnen und Bürger ausschließen. Das sind sehr radikale Änderungen, die, wenn man ehrlich ist, dazu führen, dass das Recht seine Möglichkeiten verliert und damit ein Stück weit auch wirkungslos wird. Und wir haben ja auch deswegen nicht ohne Grund gesagt, naja, eigentlich kriegen wir das Amtsgeheimnis zurück. Und der Aufschrei ist deswegen so groß, weil im Moment auch viele Journalistinnen und Journalisten, die das Recht bisher nicht für sich genutzt haben, gemerkt haben, dass ihre Kolleginnen und Kollegen damit Hintergrundrecherchen betrieben haben und auch wichtige Themen überhaupt nur aufbereiten konnten. Skandale sind aufgedeckt worden, weil man durch die Hintergrundinformationen eben mehr als das, was im Presserecht eben auf die Schnelle zu bekommen ist, bekommen hat. Und ich habe, was du eben sagtest, es ist ein Bürgerrecht, ein Grundrecht und wenn auch nur abgeleitet aus Artikel 5, wir haben es in der Landesverfassung. Die Bürgerinnen und Bürger haben gar nicht so viele ihnen zustehende eigene besondere Rechte gegen den Staat. Und genau an dieser Stelle jetzt zu sagen, wir schneiden das mit Argumenten, es ist bürokratisch, es wird zu viel genutzt, kam ja daraus, nach dem Motto, zu viele Leute haben das beim Bund genutzt. Ich meine, an sich müsste ich doch sagen, wow, ich bin stolz. Und was die Bürokratie angeht, ich glaube, wir hätten bessere Möglichkeiten, die Bürokratie abzubauen, indem man nämlich das Recht handhabbar gestaltet in der Umsetzung. Mein Erlebnis ist, dass die Beschäftigten, die das machen müssen, häufig keine besondere Einführung haben, ihnen gesagt wird, wie bearbeite ich sowas überhaupt, dann tun die sich unheimlich schwer. Oder aber ein Bürgermeister sagt, wir antworten erstmal gar nicht. Dadurch kommt es zu diesem typischen Hin und Her. Und wenn man an der Stelle sich selbst hinterfragen würde und sagt, hey, wir digitalisieren hier alles im Moment, wenn auch noch nicht so top erfolgreich, das können wir auch digitalisieren und auch mit KI aufpoppen und können hier da auch mal den Weg gehen, was wäre denn da machbar, dann würde ich das Recht sehr viel schneller umsetzbar machen und der bürokratische Aufwand wäre geringer. Ich hätte für beide Seiten eine ganze Menge gewonnen, weil beide vielleicht glücklicher würden.
Ja, umsetzbarer machen, wir machen ja hier oder arbeiten auch viel mit Checklisten, dass man also an die Hand gibt, ne? Wie muss man denn prüfen? Und du hast es auch gesagt, jetzt gibt's schon KI und die kann ja auch assistieren, die kann ja auch helfen und die kann ja auch für Prozesse und Vorgänge genutzt werden, zum Beispiel auch zum Schwärzen von bestimmten Informationen vor Herausgabe. Aber das heißt, man kann die Technik an der Stelle ja auch nutzbar machen. Ja, vielleicht nochmal auf der Metaebene zur Informationsfreiheit. Einige Bundesländer haben ja demnächst Wahlen. Wie siehst du in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Informationsfreiheit im demokratischen Prozess?
Also ich denke mal, dass für Wahlen es entscheidend ist, dass Menschen Vertrauen haben, dass sie an Informationen rankommen. Wir haben im Moment eine Situation, wo dort, wo Wahlen anstehen, mit praktisch akribischen Methoden aus östlicher Richtung gearbeitet wird, um eben Falschdarstellungen in Umlauf zu bringen, gefälschte Darstellungen mithilfe von KI, Falschinformationen überall. Und es ist für Menschen ja gar nicht so leicht, noch herauszufinden, was ist denn hier wirklich richtig? Und gerade wenn ich den Staat aus einer ganz anderen Richtung in ein schlechtes Licht drücken möchte, wäre es ja fantastisch, wenn der Staat sagen könnte, hey, macht den Wahrheitscheck mit uns. Ihr habt da so ein tolles Recht, fragt uns doch einfach was dazu, wenn ihr euch nicht so sicher seid, ob ihr das da glauben wollt, was euch weiß gemacht wird. Und insofern wäre es doch eigentlich naheliegend, gerade jetzt auf Informationsfreiheit für die Bürgerinnen zu setzen und damit auch zu zeigen, der Staat will in Kontakt gehen mit den Menschen. Wir haben im Moment eine Politikverdrossenheit, an vielen Stellen die Kritik, Politik arbeitet nicht für uns, obwohl das eigentlich so nicht richtig ist, aber dann auch zu zeigen, wie man arbeitet, wäre ganz klasse. Und was ich aus der Vergangenheit auch mal gesehen habe, es gibt immer so die Angst vor Fehlern, wenn man Fehler dokumentiert hat und jemand kriegt das raus. Wenn ich irgendwas rausgebe und sehe, Mensch, da haben die was falsch gemacht. Auch da jemand, der eine Fehlerkultur etabliert und sagt, ja, haben wir falsch gemacht, aber wir haben es erkannt oder wir haben es durch dich erkannt, durch deine Anfrage und da werden wir was verändern. Also dieses Miteinander, wir hören auch auf Bürgerinnen und Bürger, die am Ende ja auch das finanziert haben, was uns als Staat hier arbeiten lässt. Also muss ihnen doch auch mehr davon gehören, wenn sie schon diejenigen sind, die dafür sorgen, dass wir unsere Arbeit machen dürfen.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt abschließend, glaube ich, auch zur Fehlerkultur, wo wir, glaube ich, insgesamt noch Potenzial haben an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Dagmar. Wir haben vom Datenschutz über Informationsfreiheit, glaube ich, einen sehr großen Bogen heute geschlagen. Das war super spannend und ich bin ganz sicher, dass die Hörenden da großer Freude sich unsere Folge heute, war das die Folge 5 oder 6? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Die Folge 5 DSK-Spezial. Also vielen Dank, liebe Dagmar, nach Brandenburg und bis bald.
Ja, ich danke dir und es hat Spaß gemacht, ne? Bis bald. Tschüss.
Danke. Tschüss.